Und es wird ein Tag kommen, die Bibel nennt es den Richterstuhl Christi, wo alle meine Werke mit Feuer getestet werden. Und die nicht echt sind, die nicht aus wirklicher Liebe zu Jesus getan worden sind, die werden alle verbrennen. Die sind nur Holz, Stroh und Spreu. Und da kommt der göttliche Flammenwerfer und das geht alles in Rauch auf und da bleibt nichts. Und wenn ich glaube, dass es einen Tag gibt, wo sowieso über mich die volle Wahrheit ans Licht kommt, wenn ich glaube, einmal werde ich in die volle Wahrheit kommen und da wird rauskommen, was ich mir und anderen vorgemacht habe und was nicht echt war und was echt war. Wenn ich das glaube, dass es diesen Termin gibt und dass ich da nicht meine Frau hinschicken kann zu dem Termin, da muss ich selber erscheinen. Und da geht es nicht um Himmel oder Hölle, sondern da geht es um die Wahrheit und wie viel Lohn werde ich bekommen. Wenn du die Idee hast, im Himmel sind wir alle gleich, kennst du die Bibel nicht. Sondern durch Treue und durch Dienen im Treue erwerben wir uns eine schöne Stufe. Und wenn der andere nicht treu dient, wird er diese Stufe nicht haben. Das ist nicht Werkgerechtigkeit, sondern da geht es um die ewige Belohnung. Und wenn ich das glaube, es gibt einen Tag der Abrechnung, es gibt einen Tag, wo die Bücher aufgetan werden, und wo Gott seinen Kommentar gibt, das hast du zwar schön gemacht, aber da drin war einfach nur dein Eigeninteresse. Und du hast es nur gemacht, um deine Position zu sichern oder um diese und jener Gründe willen. Verraucht. Wenn es diesen Tag wirklich gibt, dann bin ich doch klug, wenn ich sage, Herr, sende doch jetzt dein Licht und deine Wahrheit. Stell mich jetzt ins Licht. Zeige du jetzt, damit ich von jetzt an die verbleibende Zeit in einer anderen Gesinnung leben und dienen kann. Ja? So, durch diese Art von Gebete, da gibt es viele, viele Vorbilder und andere Dinge, die vielleicht der Herr uns dann selber gibt. Einfach öffnen wir uns für Gott. Darum geht es. Weil wir haben ein kunstvolles System aus Schutz- und Sicherungsmaßnahmen aufgebaut und haben Wahrheit zu unserem Feind erklärt. Und Wahrheit war eine Attacke auf unseren Wert. Und jetzt muss das Licht kommen und wir müssen begreifen, wir sind schon angenommen. So, wir müssen nicht kämpfen um Annahme. Wir sind schon angenommen. Wir sind bejaht. Wir sind wertvoll für Gott. Nicht wegen, was wir tun, sondern wegen, was er über uns empfindet. Wegen, wie er uns sieht, sind wir wertvoll. Wenn diese Wahrheit tief geht, kann ich mir erlauben, Aktionen, die ich plane und gestartet habe, um meinen Wert zu vergrößern, fallen zu lassen. Ich brauche diese Aktionen nicht mehr. Weil das, was ich erreichen will, habe ich schon. Also kann ich mir das schenken. So, wenn diese Wahrheit kommt, ja, ich bin für Gott wertvoll. Das sind die beiden Bereiche, die der Heilige Geist beleuchten will. Wahrheit über Gott, über sein Herz, wie er ist, was er liebt, was er hasst, wie er mich sieht. Wahrheit über Gott und Wahrheit über mein Herz. Das sind die beiden Hauptbereiche, wo der Heilige Geist wirken will und will uns in alle Wahrheit führen. Wahrheit über Gott, über Gottes Herz und Wahrheit über unser Herz. Da will der Heilige Geist wirken. Und er tut in meinem und in deinem Leben nur das, was du haben möchtest und wofür du ihm Erlaubnis gibst. Wenn dich Wahrheit über dein Herz nicht interessiert, Gott sagt, okay, mach so weiter. Ich habe eine Wand für dich. Gegen die wirst du laufen. Und das wird dir eine mächtige Beule einhandeln. Und dann wirst du begreifen, dass du Hilfe brauchst, dass du Schutz brauchst, dass du Leitung brauchst, dass du Korrektur brauchst, dass du Schutz brauchst. Es gibt einen Bedarf. Irgendwer muss dich vor dir selbst schützen. Wer das noch nicht verstanden hat, hat über sein Herz noch gar nichts verstanden. Es braucht Schutzmechanismen. Und das ist nicht nur Gott und nicht nur der Heilige Geist. Nachher werden wir auch noch über Gemeinschaft sprechen und über Beziehungen. Aber jetzt erstmal der Anfang. So diese Herzenskommunikation. Gott, hier ist mein Herz. Du hast freie Bahn. Ich erlaube dir, so gut ich das kann, ich öffne mich für dich. Komm, berühre, präge, wirke, offenbare, tu du dein Werk. Sprüche 23, gib mir, mein Sohn, dein Herz. So, der Hauptgrund, warum wir am Morgen Zeit verbringen mit Gott, ist nicht, dass wir ihm noch schnell unsere Nöte nennen, bevor wir in den Alltag stürmen und unsere Anliegen und all die Dinge, die so bewegt und verändert werden müssen. Der Hauptgrund ist, wir bringen unser Herz. Und wenn du das lernst, dein Herz zu geben, wird deine Zeit mit Gott anders werden. Und du wirst viel mehr schöne, tiefe, erfüllende, gute Zeiten haben mit dem Herrn als bisher. Nicht durchgehend. Es gibt immer wieder mal Tage, manchmal sogar ganze Reihen von Tagen, manchmal sogar Wochen, die knochentrocken sind. Und wir neigen dann schnell dazu zu denken, entweder Gott hat sich von uns abgewandt oder wir denken, wir haben irgendwas ganz Schlimmes gemacht. Und es ist immer gut zu sagen, Herr, ist da was? Gibt es Gründe? Aber es gibt auch immer wieder Zeiten, wo Gott sich verbirgt und wo wir diese Süße und diese Erfüllung und diese Beglückung seiner Gegenwart nicht erleben. Und das tut er aus lauter Liebe. Gott verbirgt sich, damit du ihn noch intensiver suchst und dein Verlangen nach ihm noch stärker wird und deine Entschiedenheit, ich gehe ihm nach und ich will ihn in meinem Leben. Weil die Versuchung ist, wenn du dürre Tage hast, wo nichts passiert, du denkst oder der Teufel redet dir ein, na, heute ist keine Salbung, heute brauchst du nicht zu beten, das ist alles nur Lippenbekenntnisse, das kannst du sein lassen, versuch's morgen nochmal. Aber ich sage dir, wir wachsen in den Dürrezeiten, wo wir beständig sind. Da wachsen wir. Wie ein Baum, wenn der Wasserspiegel sich senkt, was macht der Baum? Der geht mit den Wurzeln tiefer. Er geht mit den Wurzeln nach dem Grundwasser. Ja? Und tiefere Wurzeln heißt größere Stabilität. Und Gott verordnet in seiner Güte Dürrezeiten. Und ein Positives dieser Dürrezeiten ist, wir können Gott wieder klar machen, dass wir ihn lieben um seiner selbst willen. Wir suchen ihn, weil er es wert ist, weil er es verdient, weil wir an ihm hängen. Wir suchen ihn nicht wegen der schönen Gefühle, wegen des wunderbaren Friedens und der Glückseligkeit, die wir erleben im Herzen. Wir suchen ihn, weil er es wert ist, gesucht zu werden, weil er es verdient, geehrt zu werden. So, wir haben unsere Zeiten mit Gott und das Ziel ist nicht, ihn zum Handeln zu bringen in Bezug auf unsere Umstände oder in Bezug auf die Situation in der Gemeinde oder in der Stadt. Unser Ziel ist, ihm Raum zu geben an unserem Herzen. Hier ist mein Herz. Du hast versprochen, dich mir zu offenbaren. Du hast versprochen, mir ein Herz zu geben, das erfüllt ist von deiner Furcht, damit ich nicht von dir weiche. Das ist, was ich brauche. Und ich glaube dir und ich vertraue dir und ich warte darauf, dass du heute weitermachst, wo du gestern geendet hast. Wir geben unser Herz Gott. Und je intensiver und konzentrierter wir das am Morgen tun, wo wir alle anderen Dinge mal beiseite lassen und uns auf ihn ausrichten, je tiefer wir da hineinkommen in seine Gegenwart, umso mehr werden wir von seiner Gegenwart auch in den Alltag mit rübernehmen. Wir haben im Alltag nicht dasselbe Maß der Intensität von Gegenwart Gottes, wie wenn wir uns nur mit ihm beschäftigen. Das ist klar. Aber je mehr wir am Morgen haben, umso mehr können wir in den Tag mit reinnehmen. Und dann lehrt Gott uns in den Umständen und Gott lehrt uns in den Situationen. Und wir sehen, wie wir Dinge besser machen können, wie wir anders machen können, wie wir mehr ein Segen sein können und so weiter. So das Gebet der Hingabe ist, ich erlaube ihm und ich glaube ihm und ich erwarte, dass er tut mit meinem Herzen, was er versprochen hat. Ich warte auf ihn, ich schaue aus, wie es David sagt, im Heiligtum schaue ich aus nach dir. Ich will deine Macht und deine Herrlichkeit sehen. Lass uns die Macht Gottes sehen an unserem Herzen. Nur Gott ist imstande, Herzen zu verändern. Das ist die Macht Gottes. Und wir kommen mit dem Wort und wir sagen ihm, was er versprochen hat. Wir erklären, wir sind bereit, wir wollen das. Wir geben uns ihm hin, wir erwarten das. Oh, wenn wir das praktizieren, werden wir fantastische Zeiten haben mit dem Herrn. Und wir werden Kraft haben, durch dürre Zeiten durchzugehen. Aber wir werden dürre Zeiten haben. Und dann bleiben wir in der Gewissheit, ich bin in der Hand Gottes, ich bin geliebt. Ich glaube nicht mehr diesen Lügen, ja, Gott hat sich zurückgezogen, Gott interessiert sich nicht für mich und so weiter. Okay, zwei schöne Gebete noch, oder die ich aus Psalm 119 habe. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zum Gewinn. Das ist Vers 36. Neige du mein Herz. Also wir wissen dann auch gar nicht, was machen wir jetzt mit unserem Herzen? Wie sieht denn das aus? Wie bewahren wir unser Herz? Wie lenken wir unser Herz? Wie machen wir das? Wir haben gar keine Ahnung. Aber dann sagen wir, Herr, neige du mein Herz zu deinen Zeugnissen. Wenn du dann liest in Psalm 112, dann siehst du schon einen gewissen Fortschritt. Da hat er schon verstanden, hey, ich kann Autorität nehmen über mein Herz. Ich habe mein Herz geneigt zu deine Ordnungen zu tun. Ich habe mein Herz geneigt. Ja. Am Anfang, wenn wir Gott ranlassen in unser Herz, wir haben keine Ahnung, was unser Herz ist. Und wir wechseln unsere Gefühle mit unserem Herzen und so weiter und werden dann auch schnell betrogen. Wir treffen eine Entscheidung und sagen, Herr, ich entscheide mich jetzt, ich vergebe dieser Person. Und dann schauen wir uns ein Gefühl und da ist immer noch der Aufruhr und alles und wir lassen uns anklagen, wir haben nicht vergeben. Ja, weil wir nicht verstehen, Gefühl ist nicht gleich Herz. Und wenn ich sage, ich vergebe jetzt, dann ist das ein Fakt, den ich geschaffen habe. Aber wir müssen aufpassen, dass wir es wirklich tun. Manche Leute sagen immer nur, Herr, ich will dem vergeben, ich will dem vergeben. Und der Herr sagt, okay, dann tu's. Ja? Ich will dem vergeben ist eine Absichtserklärung. Das heißt, ich will das demnächst tun. Das ist schon gut, ja. Aber dann sagen wir auch, jetzt vergebe ich dieser Person. Vergeben heißt loslassen. Die Person loslassen und das Unrecht wegschicken. Das ist, was wir tun, wenn wir vergeben. Wir lassen die Person los, weil Menschen, denen wir nicht vergeben haben, die haben wir am Kragen. Die würgen wir, die schütteln wir. Und wir sagen, bezahle du mir, was du mir schuldig bist. Das ist, was wir tun, wenn wir nicht vergeben haben. Wir haben Leute im Würgegriff. Wir zwingen sie. Und vergeben ist loslassen. Wir lassen die Person los und das Unrecht schicken wir weg. Das Unrecht schicken wir weg. Und da ist auch ein Missverständnis, dass manche das Gefühl haben, ja, wenn ich vergebe, dann sage ich damit, das Unrecht, das mir geschehen ist, ist gar nicht so schlimm. Gott ist immer auf der Seite desjenigen, dem Unrecht geschehen ist. Immer. Und Vergebung ist so viel einfacher, wenn du verstehst oder als Seelsorger jemandem klar machst, das, was da mit dir Unrecht geschehen ist, ist immer noch Unrecht vor Gott. Wenn du vergibst, gibst du Gott Gelegenheit, damit zu handeln. Wenn du nicht vergibst, nimmst du die Sache selbst in der Hand und Gott kann nicht dein Rächer sein. Wenn ich loslasse und nicht selber mir Recht verschaffen will, mache ich Raum, dass Gott mir Recht verschafft. Wenn ich mir Recht verschaffe, Gott sagt, naja, wenn du meinst, dass du das kannst, okay, mal sehen, wie weit du damit kommst. Ja? So vergeben heißt nicht, naja, das ist ja eine Erklärung, das war gar nicht schlimm, was da an Unrecht mit mir passiert ist. Ja, und es ist eine Einladung an die Person, die kann ja jetzt so weitermachen. Nein, Vergebung ist, wo wir in den Schutz kommen und wo Gott für uns eintreten kann. Und wir dürfen nicht von Gefühlen belogen sein. Ja, wir haben vergeben und das ist Fakt und das hat Gott anerkannt. Und dann bleiben wir dran und wir segnen. Und wir segnen so lange, bis alles in uns zur Ruhe gekommen ist. Und wenn es Jahre dauert, dauert es Jahre. Aber lass dich nicht belügen, weil da noch Unruhe ist in deinem Inneren, deswegen hast du nicht vergeben. Das ist eine Lüge des Teufels. Ja? Gott sieht deine Entschlüsse an und du musst ihm glauben, dass er dir glaubt. Das ist, wo viele sich ein Bein stellen. Sie sagen, Herr, ich will dich lieben. Und sie fühlen sich verdammt und fühlen sich abgelehnt. Und du bist ein Heuchler, das hast du schon 100.000 Mal erzählt. Und was ist passiert? Schau dir dein Leben an. Ja? Wir müssen glauben, wenn wir sagen, Herr, egal was bis jetzt gelaufen ist, ich will ernst machen mit dir, ich will mit dir gehen, ich will dich haben, ich will dich ehren, ich will dich erfreuen, ich will lernen, dir zu gehorchen. Und so ernst und so entschieden ich das nur sagen kann, ich sag dir das. Du musst glauben, dass Gott dir glaubt. Das ist so wichtig. Viele sind unter einer Verdammnis, weil sie nicht glauben, dass Gott ihnen glaubt. Und sie wollen das noch ernsthafter und mit noch mehr Tränen beteuern. Das funktioniert alles nicht. Die Anklage verschwindet, wenn du glaubst, dass Gott dir glaubt. Wenn du sagst, ich will. Er sagt, okay, darauf bauen wir, darauf bauen wir jetzt etwas Neues. Er sagt niemals, das hast du mir schon mal erzählt und ich glaube dir kein Wort mehr und schau dir an, was passiert ist und kommt mit den ganzen Dingen der Vergangenheit. Woher weiß ich das? Weil der Heilige Geist mir gezeigt hat, wie Jesus Petrus therapiert hat und aus ihm aus der Falle der Selbstanklage rausgeholt hat. Petrus musste sich entscheiden. Jesus sagt, liebst du mich? Und jetzt konnte er eine Entscheidung treffen. Ja, Jesus, meine Taten haben ja wohl genug gesagt. Du weißt, was damit los ist. Das waren alles nur flotte Sprüche und da ist nichts dahinter. Und er hätte erlauben können, dass seine Vergangenheit und sein Versagen die Frage beantworten. Aber Jesus hat nicht locker gelassen. Und er musste sich entscheiden. Und er hat sich richtig entschieden und gesagt, Herr, du weißt das, ich liebe dich. Und Jesus hat nicht gesagt, was du wagst zu sagen, dass du mich liebst, nach all dem, was du mir angetan hast und wie du mich verraten hast. Nein, Jesus hat gesagt, okay, Petrus, wir fangen neu an. Du musst einen Gott sehen, der bereit ist, mit dir neu anzufangen. Du musst einen Gott sehen, der nicht kommt und dir die vergangenen Dinge vorrechnet und dich damit fertig macht und dich anklagt und dich in die Ecke schickt und sagt, dir glaube ich kein Wort mehr. Du hast mir lauter Versprechungen gemacht, die du nicht gehalten hast. Jetzt ist der Ofen aus, nur noch auf Distanz, nur noch Dienstbeziehung. Sei treu in der Gemeinde und dann kommst du vielleicht in den Himmel. Nein. Wir haben einen Gott, der Neuanfänge. Wir haben einen Gott, der ernst nimmt, was wir erklären. Viele Christen sehen nicht Gott so und sind unter Verdammnis. Und sie denken, das ist Gott, der sie auf Distanz hält. Aber es ist ihr eigenes Herz. Was sagt die Bibel? Wenn unser Herz uns verdammt. So, unser Herz kann uns verdammen. Das gibt es mal. Aber wenn, dann was? Dann wissen wir, Gott ist größer. Und wir bringen unser Herz vor ihm zur Ruhe. Wer bringt dein Herz zur Ruhe? Ja, Gott. Nein, das ist nicht, was die Bibel sagt. Du bringst dein Herz zur Ruhe. Wenn dein Herz dich verdammt, dann bringst du dein Herz zur Ruhe. Das musst du tun. Und wie tust du das? Durch Wahrheit. Fütter dein Herz mit Wahrheit über wer ist Gott und wie ist er zu dir. Wie ist Gott zu dir? Wie sieht er dich? Wie empfindet er dich? Wie geht er um mit deinen Gebeten, mit deinen Versprechungen, mit deiner Festlegung? Wie reagiert er? Wahrheit wird dein Herz zur Ruhe bringen. Es ist dein Herz, du hast Verantwortung, Gott gibt dir die Möglichkeiten, jetzt musst du ran und du bringst dein Herz zur Ruhe. Das tut nicht der Seelsorger. Das tut nicht irgendwer anders. Du selbst bringst dein Herz zur Ruhe. Weißt du, wie praktisch das ist? Behüte dein Herz mit allem Fleiß. Du musst Verantwortung übernehmen für dein Herz. Okay, so viel dazu. Oh, meine Güte. 3:30. Puh. Dann will ich ganz... Wann sollen wir überhaupt diese kleine Pause machen? Braucht ihr eine Pause? Ganz kurz. Jetzt? Okay, aber wirklich nur 5 Minuten. In Russland würde ich sagen 5 deutsche Minuten. Ein Vielfaches. Und bei den Latinos auch. Super. Die gute Botschaft ist, es gibt noch eine große Pause am Ende des Seminars. Bitte nehmt Platz, es geht weiter. Anschnallen. So, wir sind dabei anzuschauen, wie sieht unsere Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist aus bei seiner Arbeit an unserem Herzen. Punkt Nummer 1, das Gebet der Hingabe. Dann ganz schnell Punkt 2 und 3, damit ich dann noch ein bisschen länger beim letzten Punkt bleiben kann. Punkt Nummer 2 ist der richtige Umgang mit dem Wort Gottes. Jeremia 31, Vers 33, wieder eines dieser Schriftstellen, wo das Wesen des neuen Bundes erklärt wird und was das mit unserem Herzen zu tun hat. Und dort sagt Gott, er wird seine Gebote, sein Gesetz, heißt es dort, Jeremia 31, 33. Das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und ich werde es auf ihr Herz schreiben. So, das Wesen des neuen Bundes ist, dass Gott etwas tut mit unserem Herzen. Er schreibt sein Wort auf unser Herz. Und wenn du deine Bibel kennst, dann weißt du, dass dieses Zitat 2-mal im Neuen Testament wiederholt wird, und zwar im Hebräer 8, Vers 10, und dann noch einmal in Hebräer 10. Und Hebräer 8 schauen wir uns einmal an. Und daran siehst du eben, dass es nicht nur für Israel ist, sondern es gibt nur einen neuen Bund und der ist für Israel und der ist für uns. Und wir sind schon in dem drin, in das sie auch hineingenommen werden. Meine Gesetze, heißt es dort im zweiten Teil, gebe ich in ihren Sinn und werde sie auf ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. Hier sind die beiden Ebenen, auch in der richtigen Reihenfolge, in den Sinn, in die Art und Weise, wie wir denken und aufs Herz. Jemand hat mal so treffend gesagt, wir ändern unser Denken und Gott ändert unser Herz. Wir ändern unser Denken. Wir werden verwandelt, sagt Paulus, durch die Erneuerung des Sinnes. Römer 12, Vers 2. Was heißt Erneuerung des Sinnes? Erneuerung des Sinnes bedeutet, wir studieren die Gedanken Gottes und wir übernehmen sie, wir halten sie hoch und wir erklären, das ist die Wahrheit Und wenn in unserer Denkweise etwas dem widerspricht, verabschieden wir uns davon und sagen, das ist nicht die Wahrheit, sondern die Wahrheit ist das, was geschrieben ist. Wir erneuern unser Denken. Wir lernen, wie Gott zu denken. In Bezug auf ihn, in Bezug auf uns, in Bezug auf den Teufel, in Bezug auf unser Leben, in Bezug auf Gemeinde, in Bezug auf Leiterschaft, in Bezug auf Sexualität, Finanzen, was auch immer, Unterhaltung. Wir nehmen die Gedanken Gottes und wir eignen sie uns an und wir füllen unser Denken. Und jeder Gedanke, der damit nicht übereinstimmt, machen wir zu unserem Feind. Wir nehmen gefangen Gedanken unter den Gehorsam Christi. Festungen reißen wir nieder. Dinge, die sich erheben gegen die Erkenntnis Gottes. So, wo sind Hindernisse in der Erkenntnis Gottes? Auch im Bereich der Gedanken. Im Bereich der Gedanken. Und wenn wir die Gedankenfestungen nicht schleifen, kann Gott nicht eine Etage tiefer gehen an unser Herz. Wenn jemand denkt, Krankheit ist ein Segen von Gott, dann kann Gott sein Herz nicht füllen mit Glauben für Heilung. Das ist unmöglich, weil seine Gedanken schon den Gedanken Gottes widersprechen. Ja, ist nur ein Beispiel. Ja. So, wir übernehmen die Gedanken Gottes, aber dann kommt etwas Zweites. Gott schreibt sein Wort auf unser Herz. Der neue Bund ist, Herz und Wort verbinden sich. Der alte Bund war Gottes Gedanken, die alle noch richtig sind, die immer noch gültig sind, auf Steintafeln geschrieben. Und was war das Problem des alten Bundes? Nicht die Forderungen Gottes waren verkehrt oder überzogen, sondern das Problem des alten Bundes war, die Leute blieben nicht in dem Bund. Konnten sie auch gar nicht. Konnten sie nicht. Aber Gott brauchte den ersten Bund, um den zweiten vorzubereiten. Es war immer sein Ziel, den zweiten Bund zu machen. Aber es hat was mit Heilsgeschichte zu tun und mit sich selbst zu erkennen. Gott hat den ersten Bund gegeben. Und was die Parallele ist zwischen dem ersten und dem zweiten Bund, der Ort, wo das Wort geschrieben wird, einmal auf Steintafeln und einmal auf Herz, der Ort, wo das geschieht, ist der gleiche. Der Ort der Gegenwart Gottes, wo du alleine dich auf den Weg machst, auf den Berg Gottes. So während du die Predigt hörst oder die Lehre hörst, wird nicht das Wort geschrieben. Das Wort wird geschrieben, wenn du alleine Gottes Angesicht suchst und du kommst zurück mit dem Wort. Das, was viele verpassen. Viele studieren fleißig ihre Bibel, aber ihr Leben Bibel studieren. Ohne Hingabe an Gott, ohne Gemeinschaft mit ihm, ist gefährlich. Weil du auf eine Sache dich konzentrierst, die das Wesentliche auslässt. Man kann von morgens bis abends Bibel studieren und total an Gott vorbeigehen. Wie Jesus sagt zu den Schriftgelehrten, ihr studiert die Schriften, aber wollt nicht zu mir kommen. So, was ist die Antwort? Nicht die Schriften weglassen, sondern mit den Schriften zu ihm kommen. Wir bringen das Wort in die Gegenwart Gottes. Wir sagen, Herr, du hast das und das verheißen. Ich glaube dir, das ist die Wahrheit. Das wirst du tun mit mir. Das werde ich erleben. Ich habe ein Recht darauf, das zu erleben. Hier erkläre ich glaube dir, ich vertraue dir, ich danke dir, ich preise dich dafür. Du bist treu, du wirst tun, was du versprochen hast. So bringen wir Verheißung in die Gegenwart Gottes. Dann gibt es Gebote. Und dann sagen wir, das, was du da verlangst, ist richtig. Du hast ein Recht darauf, das von mir zu verlangen. Es ist die Wahrheit. Es ist recht so, dass ich das tue, dass ich so lebe. Viele tun sich schwer mit Gebote, weil sie sich ungerecht behandelt fühlen, weil sie Gott anklagen, weil sie nicht einsehen, dass das der einzig richtige Weg ist. Wir müssen dieses Misstrauen aus unserem Herzen rausbekommen und wir müssen sagen, deine Ordnungen sind gerecht. Es ist richtig, dass du von mir verlangst, dass ich ehrlich bin mit meinen Geschwistern. Es ist richtig, weil wenn ich nicht ehrlich bin, werde ich niemals ihr Vertrauen gewinnen. Und wenn ich nicht ihr Vertrauen gewinne, dann kann ich vielleicht eine fromme Show abziehen, aber ich bleibe in der Isolation. Ohne Vertrauen komme ich nicht raus aus der Isolation. Und da sind wir alle so kleine Irrsterne, die irgendwie da vielleicht zusammen in Formation fliegen, aber nicht wirklich ein Leib werden. Nicht das erleben, wovon die Bibel spricht. Herzen in Liebe vereinigt, das ist Gemeinde. Herzen werden in Liebe vereinigt. Und ohne Vertrauen, dass ich innerliche Überzeugung bekomme, der meint es gut mit mir, wird niemals eine Gemeinde eine Familie werden. Und wenn sie nicht eine Familie wird, wird sie nicht ein Ort der Heilung werden. Solange Misstrauen da ist und Distanz und Unterstellungen und mit dem Finger zeigen und über den anderen reden und so weiter, wird immer der Heilige Geist betrübt werden. Wir kommen nicht vorwärts. So, wir erklären, seine Gebote sind gerecht. Wir sind nicht die ungerecht Überforderten. Wir sind nicht die Opfer, sondern wir erklären, das, was du da willst, ist richtig. Und ich stimme damit überein und ich will es auch. Und ich weiß, dass ich deine Hilfe bekomme, um das zu erfüllen. Gebote sind eine Verheißung. Erst stimmst du mit dem Inhalt überein und dann vertraust du ihm. Er wird in dir die Fähigkeit wirken, das zu leben. Er wirkt in dir das Wollen und das Vollbringen. So müssen wir keine Angst haben vor Gebeten, vor Geboten. Viele Gläubige sind immer noch auf der Flucht vor Gebote und sie haben die Mentalität der Welt. Und die sagt, du, je weniger ich weiß vom Geboten, umso größer ist meine Freiheit. Also predige nicht über Gebote, nur die schönen Dinge. Das ist totaler Quatsch. Gebote sind zu wissen und zu glauben und zu hören und darüber anzubeten, sind absolut notwendig. Und in der modernen Zeit wird ein Gott vorgestellt, der keine Forderungen an uns hat. Das ist totale Lüge aus der Hölle. Das ist eine der massivsten Lügen in dem Roman Die Hütte. Wo Gott angeblich sagt, er hat überhaupt keine Forderungen an uns. Nimm mal Bibel, Konkordanz, Gehorsam, Gebote, Gehorchen. Oder dann wird gesagt, Gott muss Sünde nicht bestrafen. Die Sünde ist schon die Strafe in sich. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Sünde bringt negative Konsequenzen. Ja, das ist richtig. Aber obendrein zieht Gott die Menschen, die Sündigen, zur Rechenschaft und er bestraft Sünde. Jawohl, das tut er. Das ist, was die Bibel lehrt über Gott. Und da kommt aus der New Age Welt kommt ein Bild von Gott, was mit der Bibel nichts zu tun hat. Und das kommt dem Sünder entgegen. Warum ist dieser New Age Verlag so begeistert und hat die Hütte in sein Programm genommen? Wenn da die Wahrheit drinstehen würde, Jesus ist der Weg und niemand kommt zum Vater als durch ihn, die hätten das nie in ihr Programm aufgenommen. Aber da steht, er ist der beste Weg. Ihr Lieben, wenn Worte etwas bedeuten und ich sage, also mit der Bahn über Hamm nach Essen zu kommen, das ist der beste Weg. Dann sagst du, okay, und wie gehen die anderen Wege? Der beste Weg heißt, es gibt andere Wege. Das ist Sprache. Und wir müssen penibel sein und Sprache muss etwas noch bedeuten. Und wenn jemand sagt, das ist der beste Weg, dann gibt es andere Wege. Und das ist nicht, was unser Gott gesagt hat. Und Gott hat Gebote und Gott hat Erwartungen. Gott erwartet, dass wir gehorchen. Und mit all dem Ungehorsam und all dem unzureichenden Dingen, die nicht so sind, können wir zu Gott gehen, bekommen wir Vergebung. So, das Problem der Sünde ist schon erledigt. Aber wir können nicht die Gebote abmildern oder entschärfen oder sagen, du, aus seiner Liebe heraus hat er keine Erwartungen an mich. Er hat Erwartungen an mich. Und er hat ein Recht darauf, Erwartungen an mich zu haben. So, wenn da erzählt wird, durch Jesus sind wir von Erwartung und Verantwortung erlöst. Das ist Lästerung der Heiligkeit Gottes. Es ist Lästerung der Heiligkeit Gottes. Wir sind erlöst von Verantwortung. Das lasst ihr mal auf der Zunge zergehen. Jeder, der auch nur was mit drei Leuten über längere Zeit als zwei Tage machen will, weiß, es braucht Verantwortung. Wenn du sagst, du kommst und du bringst das und das mit, dann erwarte ich, dass du dein Wort hältst. Und wenn du das nicht tust, dann leiden alle darunter. Wenn wir hier jemandem sagen, du kriegst das ehrenvolle Amt, du hast den Schlüssel. Und das bedeutet, du musst eine Stunde vorher da sein, bevor irgendwer kommt und du musst aufschließen. Und der kommt nicht. Dann stehen wir alle im Regen oder im Schnee, in der Kälte. Das heißt, wir alle haben ein Recht zu erwarten, dass er tut, was er versprochen hat, was er tun würde. Wenn er sagt, ich kann nicht versprechen, dass ich sonntags immer eine Stunde da bin. Okay, du kriegst den Schlüssel nicht. Fertig. Aber wenn er sagt, ich bin da, dann rechnen wir damit, dass er da ist. Und wir haben an ihn die Erwartung. Und jede Art von Gemeinschaft funktioniert nicht ohne Erwartung und Verantwortung. Es gibt keine Gemeinschaft, ob christlich oder Kegelverein oder Geflügelzuchtverein, ohne Erwartung und Verantwortung. Das gibt es nicht. Du kannst auf der Insel mit der Palme alleine sein für dich, da brauchst du keine Erwartung, keine Verantwortung. Aber sobald zwei da sind, gibt es Erwartungen und gibt es Verantwortung. Und dein Wort muss gelten. So, da wird ein Bild von Gott gemalt, das kommt aus der Hölle. Und es führt in Chaos, es führt in Anarchie, wo das geglaubt wird. Wir können nicht funktionieren, wir können nicht Gemeinde bauen, wenn Gott nicht Gott ist und uns zur Verantwortung zieht. Und weil Gott uns zur Verantwortung zieht, deswegen haben wir auch die Aufgabe, uns gegenseitig zur Rechenschaft zu ziehen und Rechenschaft abzulegen voreinander. Und ich kann nicht sagen, was fragst du mich, ob ich mein Wort gehalten habe? Was interessieren mich meine Worte von gestern? Das funktioniert nicht, wenn Gott Gott ist. Dann hat er ein Recht, mich zu fragen, meine Geschwister haben ein Recht, mich zu fragen. So, wo war ich? Gebote. Wir erklären unser Einverständnis. Wir sagen, hinter den Geboten ist die Güte Gottes. Aus lauter Güte hat Gott diese Gebote gegeben. Das ist die beste Art zu leben. Und Gott lässt mich nicht im Unklaren. Er sagt nicht, experimentiere doch und finde heraus. Vielleicht findest du heraus, wie ich lebe. Er sagt, so lebe ich. Und das ist seit Ewigkeiten her die beste Art zu leben. Und ich verrate dir meine Geheimnisse. Du darfst lernen zu leben, wie ich lebe. So leben wir im Himmel und haben Frieden. Und tut das in der Gemeinde und ihr habt auch Frieden. Amen. Einer hat es mal versucht, sich gegen Ordnungen zu stellen. Da hat man nicht gesagt, naja, okay, gut, das ist auch eine Möglichkeit, ja, mal sehen, wie das so geht. Nein, der wurde sofort konfrontiert und rausgeschmissen. Und darum ist da oben Frieden, weil da gewacht wird, dass die Ordnung Gottes eingehalten wird. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Was heißt das? Die Ordnung Gottes hier unter uns. Gott hat Gebote gegeben, damit es funktioniert. Damit wir Frieden haben, damit wir Freude aneinander haben und damit wir gemeinsam etwas schaffen können. Darum hat Gott Gebote gegeben, dass wir einander nicht verletzen. Es ist seine Güte. Gebote sind nicht der saure Apfel, den wir beißen müssen, weil ja die Erlösung schon umsonst ist. Da müssen wir ein bisschen leiden, also einfach nur so den Himmel geschenkt bekommen, ist ja zu billig. Also ein bisschen leiden müssen wir schon, jetzt gibt er uns ganz schwere Gebote. Das ist alles Quatsch. Aus seiner Güte gibt er Gebote. Und wir müssen unser Herz von Misstrauen freisetzen, indem wir sagen, diese Forderungen sind gerecht, ich bejahe sie. Es ist gut so, dass von mir verlangt ist, dass ich ehrlich bin mit dir. Weil wenn ich meinen Teil tue, kann ich erwarten, dass du deinen Teil auch tust. Wenn ich meinen Teil nicht tue, ich kann gar nicht glauben, dass du mit mir ehrlich bist, weil ich denke, alle sind so wie ich. Ja. So, wir kommen in die Gegenwart Gottes und wir bringen sein Wort. Verstehst du, dass das viel tiefer ist, als nur nach deinem Bibelleseplan durch deine Kapitel zu eiern? Und gestern hast du es nicht geschafft, also musst du heute das doppelte Pensum, damit du wieder im guten Gewissen bist oder so. Und du rast da durch und hast alles gelesen. Aber es geht nicht um Geschwindigkeit, es geht um Tiefe. Und es ist besser, das Tempo zu drosseln Und so lange wie möglich bei einem Vers oder bei einem halben Vers zu bleiben und Gott darüber anzubeten und zu sagen, das ist die Wahrheit, das bejahe ich, das glaube ich, das ist gut, das ist richtig. Um mir vorzustellen, wie das aussieht, wenn ich nach diesen Dingen lebe oder wenn ich Gott als Vater erlebe und so weiter und so weiter. Das alles bedeutet, ich bringe das Wort in seine Gegenwart. Und dort, wo ich in sein Angesicht schaue und in sein Angesicht sein Wort bringe, da schreibt er sein Wort auf mein Herz. Und mein Herz und sein Wort gehen eine Einheit ein. Und Vertrauen und Leben in Reinheit wird für mich zur zweiten Natur oder zur ersten Natur. Es wird normal. Das ist, wofür ich gemacht bin. Okay.